Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Große Erwartungen. Vor der Geberkonferenz für das Erdbeben erschütterte Albanien fragen wir, warum der Wiederaufbau in dem Balkanland so schwierig wird. Außerdem heißt es in Europa heute, kein Disneyland, wie Brügge gegen zu hohe Touristenzahlen vorgeht. Und zum Schluss greifen wir nach den Sternen. Wir stellen Ihnen die Weltraumnation Luxemburg vor und ihren größten Visionär. Es überraschte die Menschen im Schlaf und erschütterte Albanien mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala. Das Erdbeben Ende November war eines der stärksten seit Jahrzehnten. 51 Menschen starben, knapp 1.000 wurden verletzt und viele Tausende wurden über Nacht obdachlos. Der Wiederaufbau wird teuer und Albanien ist arm. Heute soll deshalb auf einer internationalen Geberkonferenz Geld für das Balkanland organisiert werden, auf Initiative der EU-Kommission. Ich bin nun verbunden mit unserem Südosteuropa-Korrespondenten Srdjan Govedarica. Herr Govedarica, Sie sind an diesem Wochenende erst von Ihren Recherchen in Albanien zurückgekommen. Wie groß ist denn das Ausmaß der Zerstörung noch knapp 3 Monate nach dem Beben?
Wir schauen uns mal vielleicht das Beispiel der kleinen Stadt Tumana an, die besonders schwer betroffen war. Dort gab es in der Erdbebennacht 24 Tote. Und da sieht es teilweise immer noch so aus wie nach einem Luftangriff, richtig gespenstisch. Dort sind in der Erdbebennacht schon Gebäude eingestürzt. Einige mussten danach abgerissen werden. Überall liegen Trümmer herum, aus denen blitzen so Hinterlassenschaften der ehemaligen Bewohner hervor. Puppenköpfe, alte Koffer, Schuhe. Also sieht richtig übel aus. Und andere wiederum in der Stadt Tumana hatten Glück, ihre Häuser sind stehen geblieben. Die meisten oder viele sind so schwer beschädigt, dass die jetzt unbewohnbar sind. Und die Menschen leben zum Beispiel in Zelten, in ihren eigenen Gärten, vor ihren Häusern, betreten sie nur dann, wenn sie unbedingt müssen, also zum Beispiel zum Waschen oder mal zum Duschen, und warten eben darauf, dass der Wiederaufbauprozess beginnt.
Was glauben Sie, was wird der kosten?
Es ist schon richtig beziffert worden von den albanischen Behörden. Wir reden von ungefähr 1 Milliarde Euro. Das muss man sich dann auch in Bezug setzen zu den Schäden. Also es sind ungefähr 100.000 Wohnungen zerstört oder unbewohnbar. 20.000 Familien sind direkt von dem Erdbeben betroffen. Das bedeutet, sie leben entweder jetzt noch in Zelten vor ihren eigenen Häusern oder sind bei Verwandten untergekommen oder sie haben Mietwohnungen gefunden, die der Staat jetzt im Moment für eine Übergangsphase bezahlt.
Das Beben traf ja mit Albanien ein ohnehin schon armes Land. Welche Probleme wurden im Zuge dieser Naturkatastrophe noch verschlimmert?
Ja, Albanien gilt, je nachdem, welche Parameter man sich anschaut, als das ärmste Land Europas. Und so ein Erdbeben führt dazu bei, dass sich Armut natürlich verschärft. Denn zum Beispiel Geschäfte können dann nicht mehr gemacht werden, weil die Infrastruktur kaputt ist oder der Tourismus bleibt aus und viele andere Dinge. Es sind ja auch öffentliche Gebäude und Hotels beschädigt. Also das verschärft tatsächlich die ohnehin schon vorhandene Armut. Und ein weiteres Problem ist jetzt offenbar geworden, es muss so viel getan werden, so viel renoviert, gebaut werden, dass Albanien die Fachkräfte ausgehen. Das hat einmal mit der Größe dieser Aufgabe zu tun, aber auch damit, dass sehr, sehr viele Menschen aus Albanien abgewandert sind, gerade Ingenieure, Bauarbeiter oder Handwerker.
Gab es bisher schon andere EU-Hilfen als die, die heute gesammelt werden sollen?
Es hat eine große Welle der Hilfsbereitschaft gegeben, schon im November. Die EU hat ihre Katastrophenhilfe abgerufen, also 15 Millionen Euro Soforthilfe zugesagt und auch Experten in die Region geschickt. Aber eben nicht nur die EU, sondern auch die Länder des Westbalkans, die Nachbarländer haben geholfen, vor allem eben mit Personal. Auch die Türkei hat sich engagiert, hat zugesagt, 500 Häuser in Albanien zu bauen und hat auch Experten geschickt. Also da ist schon einiges passiert. Das hat dann natürlich aber erstmal abgenommen, nachdem die gröbsten Schäden beseitigt waren, beziehungsweise vor allem nachdem Menschen, die noch verschüttet waren, geborgen wurden.
Sie sind an diesem Wochenende erst zurückgekommen aus Albanien. Welche Hoffnungen verbinden die Menschen mit dieser Geberkonferenz in Brüssel?
Ja, die Menschen wünschen sich ihr altes Leben wieder zurück und die allermeisten sind finanziell eben nicht in der Lage, selber ihre Häuser zu renovieren. Also man muss sich das auch so vorstellen, dass sehr viele Gebäude von außen gar nicht so schlimm beschädigt aussehen, aber in den Wohnungen selbst klaffen riesige Risse in den Wänden und ähnliches. Und da wohnt man einfach nicht so gerne drin. Die Menschen haben Angst und jetzt hoffen sie darauf, dass es erstens überhaupt zu einer nennenswerten Hilfe von der Geberkonferenz kommt und zweitens, dass das sehr schnell dann umgesetzt wird und dass sie wieder in ihre Wohnungen zurück können oder falls die Häuser so stark beschädigt sind, dass sie in Neubauten zurückkehren können, die erst gebaut werden müssen.
Albanien hat einen recht unrühmlichen Platz auf dem internationalen Korruptionsindex. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Spendengelder auch wirklich für den Wiederaufbau eingesetzt werden?
Das ist dann natürlich eine Frage, die im Raum steht und da ist es jetzt spannend zu sehen, welche Kontrollmechanismen die Geberkonferenz einbauen wird in das, was sie zusagt. Das ist so eine Frage. Auf der anderen Seite sagen die albanischen Behörden, ich habe zum Beispiel mit dem Staatsminister für Wiederaufbau gesprochen, das ist ein Amt, das gibt es erst seit einem Monat und er versucht schon von vornherein zu sagen, dass Albanien sehr verantwortungsvoll mit diesem Geld umgehen wird und mir hat er zum Beispiel das Beispiel genannt, dass man Familien nicht zu 100% entschädigen wird. Sprich, wenn jemand zu zweit in einer 200 Quadratmeter Wohnung gelebt hat und die muss jetzt neu gebaut werden, dann werden eben nicht 200 Quadratmeter gebaut, sondern 60, 70. Also das, wovon man ausgeht, dass zwei Personen brauchen. Also das Thema ist natürlich schon im Raum und das Problem ist, dass da sind wir jetzt schon in der innenpolitischen Krise, die Albanien gerade herrscht, dass die Opposition der Regierung, die jetzt dieses Krisenmanagement übernimmt, vorwirft, korrupt zu sein und große Zweifel daran hat, dass diese Gelder tatsächlich überall dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Vor welchem Hintergrund die Geberkonferenz für das Erdbeben erschütterte Albanien stattfindet, das hat mir Srdjan Govedarica aus Wien erklärt. Er war vor kurzem noch in dem Land unterwegs. Dankeschön. Wochenendtrips, Städtereisen sind seit einigen Jahren sehr beliebt, da sich Sparen nicht mehr lohnt und viele zudem ihr wildes Leben in sozialen Medien präsentieren wollen. Das sieht vor der Kulisse der Sagrada Familia nun mal spektakulärer aus als vor der Raufasertapete im Wohnzimmer. Der Kurztrip stößt aber auf immer größere Ablehnung in den betroffenen Städten, besonders wenn das Verhältnis von Eintagestourist zu Einwohner immer größer wird. Und davon sind nicht nur die europäischen Metropolen wie London, Paris, Rom oder Venedig betroffen, auch kleine Städte kämpfen gegen die Überfüllung, den Overtourism. Josephine Schulz mit einem Beispiel aus Belgien.
Nachdem ich ihn getötet hatte, ging ich nach Hause und bekam die Anweisung, fahr nach Brügge.
Brügge.
Brügge? Brügge? Wo ist denn das?
In Belgien.
Der Kinofilm Brügge sehen und sterben hat die kleine Stadt im flämischen Teil von Belgien auch über Europas Grenzen hinweg bekannt gemacht. Seit Jahren steigen hier die Besucherzahlen. 2018 kamen mehr als 8 Millionen Touristen. Im Jahr davor waren es noch 1 Million weniger.
And some days we have till 300.
An manchen Tagen kommen auf 100 Einwohner 300 Touristen. Dann ist es unheimlich voll. Das sind die Tage, die wir nicht mögen.
We don't like them.
Erzählt Philipp Pirins, der Stadtrat für Tourismus. An diesen Tagen schieben sich Zehntausende durch die Gassen der mittelalterlichen Kleinstadt und drängen sich für Selfies auf den Brücken über den kleinen Grachten. Rund 3/4 der Touristen sind Tagesausflügler und verbringen nur einige Stunden in der Stadt. Viele davon kommen mit den Kreuzfahrtschiffen, die einige Kilometer entfernt im Hafen anlegen. Zu viel für Brügge befand die Stadtregierung im vergangenen Jahr und erließ Maßnahmen. Man wolle kein Disneyland werden, betonte der Bürgermeister. Die Zahl der Kreuzfahrtschiffe ist jetzt auf 2 am Tag begrenzt. Dieses Jahr, das weiß Stadtrat Pirins bereits, wird ein Viertel weniger kommen als im letzten Jahr. Und er sei ständig im Gespräch mit den Kreuzfahrtbetreibern, um die Tagesausflüge besser auf die Woche zu verteilen. Zudem wurde die Werbung für Tagesausflüge nach Brügge in nahegelegenen europäischen Städten wie Amsterdam oder Paris gestoppt.
Wir sagen niemandem, bitte kommt alle nach Brügge für einen 3-Stunden-Trip. Wir machen nur Werbung für Übernachtungstouristen.
Der Tourismus hat Brügge verändert. Normale Läden, einfache Bäcker zum Beispiel oder Fleischereien sind aus der Innenstadt nahezu verschwunden. Für sie sind die Mieten zu hoch geworden. Einer, der sich dennoch hartnäckig hält, ist Daniel. Zwischen Souvenirgeschäften und Waffelläden verkauft er in einem verwinkelten Laden auf 2 Etagen seit 40 Jahren Comics.
Ich bin einer der Letzten hier aus Brügge. Die meisten anderen Ladenbesitzer in der Straße kommen nicht mehr aus Belgien. Die Mentalität hat sich geändert. In den 90ern, da kannten sich die Ladenbetreiber. Wir haben miteinander gesprochen, zusammen Dinge auf der Straße organisiert. Heute geht es nur noch ums Business. Jeder kämpft für sich. Und früher war es auch noch günstig, hier was zu mieten. Ich hatte 30 Jahre lang denselben Vermieter. Der ist dann gestorben und ich musste einen neuen Vertrag aushandeln. Die Miete ist dann extrem gestiegen und es wurde finanziell ganz schön schwierig.
Ende Januar hat das Tourismusinstitut der Region Flandern eine Studie dazu veröffentlicht, wie die Brügger den Tourismus sehen. Rund 3/4 bewerteten ihn als grundsätzlich positiv für die Stadt, vor allem wirtschaftlich. Aber 2/3 sagten auch, sie würden die Innenstadt meiden und die Hälfte äußerte Angst vor Verdrängung durch steigende Mieten. Um das zu verhindern, hat die Stadt einen Komplettstopp für neue Ferienwohnungen und Hotels verhängt. Und Perins meint, auch für manche Läden wäre ein Stopp eigentlich sinnvoll. Zum Beispiel die Schokolaterien, von denen es in der Innenstadt über 80 gibt. Aber man könne eben niemandem vorschreiben, welchen Laden er aufmachen dürfe.
It's a family business and you go to school and then you start with chocolate making, yeah.
Chantal, eine kleine Frau um die 50, steht hinter der Theke ihrer Schokolaterie und packt Schokoladenherzen in rote Folie.
So we only with about 5 local chocolate makers.
Wir sind hier in Brügge nur 5 traditionelle Chocolatiers. Alles andere kommt aus großen Fabriken. Jeder schreibt drauf, das ist homemade Schokolade. Aber so ist das. Alles, was die Leute wollen, ist möglichst viel Schokolade, möglichst billig. Das ist das Problem.
Obwohl sie wirtschaftlich von ihnen abhängt, findet sie die Maßnahmen zur Begrenzung der Tagestouristen sinnvoll.
Wir brauchen die Touristen. Auch an die von den Kreuzfahrtschiffen verkaufen wir immer viel. Also kann ich nicht sagen, ich bin gegen den Kreuzfahrttourismus. Aber für ein paar Stunden gibt es hier dann 3.000 oder 4.000 Menschen zusätzlich. Und die rennen nur ihren Guides hinterher. Eigentlich sind sie gar nicht wirklich interessiert. Das ist das Gleiche in Venedig, in Florenz, überall.
Etwa 6.000 Jobs in der Stadt hängen direkt am Tourismus. Das, so Perins, soll sich auch nicht ändern. Das Ziel ist nicht weniger, sondern anderer Tourismus. Für 40 Millionen Euro entsteht am Rand der Innenstadt gerade ein großes Ausstellungs- und Kongresszentrum. Man hofft auf Ärzte, Juristen und Kunstliebhaber, Menschen mit Geld, die über Nacht bleiben, gut essen und an den vielen Museen in der Stadt nicht nur in Eile vorbeirennen.
Die Maßnahmen gegen den Overtourism schilderte Josephine Schulz aus Brügge. Luxemburg greift nach den Sternen aus strategischen und ökonomischen Gründen. Gut 50 Jahre nach der ersten Mondlandung wird in dem kleinen europäischen Land überlegt, wie Rohstoffe im All abgebaut werden könnten. Wenn wertvolle Metalle und seltene Erden auf unserem Planeten noch knapper werden, wenn die irdischen Rohstoffe so teuer werden, dass sich der Weg ins All lohnt, dann will Luxemburg dabei sein. Vor allem mit technischer Expertise. An der Spitze der Bewegung stand bis vor kurzem der sozialistische Wirtschaftsminister des Großherzogs Etienne Schneider, dem Ruf des Major Tom von Luxemburg, dem der Ruf des Major Tom von Luxemburg vorauseilt. Konja Koch berichtet.
Ja, es gibt schon einige, die mich Major Tom nennen. Am Anfang haben alle gelacht, als ich mit dieser Initiative kam. Und wir haben es nicht für sehr ernst genommen und haben mich dann Major Tom getauft. Aber heute lacht niemand mehr.
Mit seiner Weltraumstrategie habe Luxemburg international auf sich aufmerksam gemacht, sagt Schneider. Bei der ESA, der NASA oder den Chinesen, alle wollten sie mitwirken. Er sei deshalb alles andere als ein Fantast.
Nein, ich bin kompletter Realist. Ich würde eher sagen, ich bin Vordenker, in dem Sinne, dass ich versuche, Visionen zu entwickeln, auch wenn sie am Anfang ein bisschen verrückt klingen, weil ich die Rolle des Politikers ja darin sehe, die Zukunft langfristig zu planen und nicht nur zu schauen, wie komme ich von einer Wahl zur anderen, was muss ich machen, um bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden. Das hier war sicherlich kein Projekt, das mir Stimmen eingebracht hat, im Gegenteil, weil halt aller Anfang schwer ist.
In der Tat wehte Schneider am Anfang der Wind ins Gesicht. Die Kommentarspalten der Zeitungen im Großherzogtum waren voll von Vorwürfen. Mit der Weltraumtechnik werde nur Geld verschwendet. Aber Etienne Schneider ließ sich nicht beirren. Überzeugt davon, dass das kleine Land nach Stahl, Finanzplatz und Satellitentechnik ein weiteres Alleinstellungsmerkmal braucht, um sich im Konzert der großen Länder zu beweisen.
Ich habe relativ schnell festgestellt im Gespräch mit anderen EU-Ministerkollegen, dass eigentlich jeder das Gleiche macht.
Alle Länder, resümiert er, suchten ihr Heil in der Informationstechnologie, der Biotechnologie, der Logistik.
Und ich habe mir gesagt, wenn wir wirklich wieder einen Coup landen möchten, dann müssen wir was finden, was die anderen noch nicht tun. Und da kam mir diese Idee mit dem Space und ja, es sieht so aus, als würde das auch klappen.
Es ist schon einmal gut gegangen für die Luxemburger. Heute hören über 300 Millionen Haushalte in aller Welt Radio oder schauen Fernsehen mit Technik aus Luxemburg. 70 Satelliten hat SES, die Société Européenne des Satellites, seit Ende der 1980er Jahre ins All geschossen. Auch damals ein riskantes Unterfangen, von dem zu Beginn niemand wusste, ob es tatsächlich den gewünschten Erfolg bringen würde. Dieses erste Weltraumabenteuer hatte viele Gegner, erinnert sich Etienne Schneider.
Im Parlament waren die Diskussionen so, dass man gesagt hat, wieso brauchen wir Satelliten-TV? Wir haben doch unsere 5-6 Sender, wir haben sonntags Heiler Kugelei.
Das Publikum sei zufrieden gewesen mit Formaten wie Heilei Kuckelei, einer wöchentlich ausgestrahlten Magazinsendung.
Mehr braucht man nicht, wir haben Antennen auf unseren Dächern, wieso sollte jemand das kaufen? Und die Regierung hat die Entscheidung trotzdem getroffen und das hat dazu geführt, dass SES jetzt eine Firma ist, die zu den größten auf der Welt gehört.
Gemessen daran, was Luxemburg seinerzeit für die Satelliten aufbringen musste, nehmen sich die geplanten 200 Millionen Euro für die neuen Weltraumambitionen geradezu bescheiden aus. Aber es sei genug, um Firmen nach Luxemburg zu locken. 50 seien schon da, sagt der ehemalige Wirtschaftsminister. Sie kümmern sich um den Bau und den Start von Satelliten, stellen Solarzellen her, sammeln Weltraumschrott ein oder bauen Teile für Roboter oder gleich ganze Raumfahrzeuge wie iSpace. Dort, beim europäischen Ableger des japanischen Unternehmens, ist Etienne Schneider auf Stippvisite.
Mission Start.
Bereits im kommenden Jahr soll der Rover auf dem Mond landen. Ob er mal steuern möchte, fragt Maya Haas.
Do you want to give it a try?
Sie reicht Schneider ein iPad, aber der weicht zurück.
No.
No.
Nein, lieber nicht. Seit 8 Jahren sei er mit Fahrer unterwegs und am Ende würde er ihn noch ruinieren, scherzt Schneider.
I will ruin this.
In lockerer Atmosphäre tauscht sich Etienne Schneider vor Ort aus. Er weiß, er braucht für seine Weltraumstrategie Leute, die sich für die Idee begeistern lassen. Dass Luxemburg ein kleines Land ist, sei dabei kein Hindernis. Die Regierung stehe hinter dem Konzept und Schnelligkeit zähle.
Diejenigen Länder, die jetzt schon voll auf diese Schiene setzen und es fertigbringen, die Leute anzuziehen, das heißt, das Know-how anzuziehen, das sind ja im Moment hauptsächlich Start-ups und die suchen ein Zuhause. Und diejenigen, die das fertigbringen, diese Leute zusammenzubringen und diese neue Kultur dann auch zu schaffen in einem Land, die werden natürlich auch später Erfolg haben.
Schnell ist das Land auch in anderer Hinsicht. Bereits Mitte 2017 hat das Parlament als erstes in Europa ein nationales Weltraumgesetz verabschiedet, damit die Unternehmen eine rechtliche Grundlage haben. Konkret müssen Firmen demnach Lizenzen beantragen, wenn sie im Weltall Bergbau betreiben wollen, um Metalle abzubauen. Neben Luxemburg haben nur noch die USA solche weitreichenden juristischen Regelungen. Alle anderen Staaten stützen sich nach wie vor auf internationale Vereinbarungen, die aus dem Jahr 1967 stammen, als an Bergbau im All allerdings noch niemand dachte. Dieses Vakuum würde Luxemburg mit seinem Alleingang ausnutzen, lautet die Kritik. Der Weltraum gehöre allen Menschen, es ließen sich keine Eigentumsrechte begründen, deshalb dürften einzelne Staaten auch keine Abbaurechte an private Unternehmen vergeben. Etienne Schneider weist diese Kritik zurück.
Wenn das so wäre, unser Gesetz besteht ja jetzt schon ein paar Jahre, dann hätte ja irgendjemand geklagt dagegen. Oder die Vereinten Nationen hätten etwas unternommen gegen unser Gesetz, das übrigens ziemlich gleichkommt dem US-amerikanischen Gesetz. Das ist aber nicht der Fall, weder gegenüber den USA noch gegenüber Luxemburg.
Das Großherzogtum tut eine Menge, dass private Wege ins All über Luxemburg führen. Und Etienne Schneider hat ein Netz gesponnen, das seine Stärken ausspielen soll, wenn aus Fiktion Realität wird. Ob es funktioniert, ist offen.
Auch morgen berichtet Tonia Koch wieder vom luxemburgischen Weltraumkonzept. Dann stellt sie Ihnen innovative Start-ups vor. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.